Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht's um ein Thema, das uns beiden am Herzen liegt. Mittelaltermythen und was Hollywood uns so alles verschweigt.
Richtig. Denn wenn wir ehrlich sind, die meisten Vorstellungen vom Mittelalter kommen aus Filmen. Braveheart, Ritter der Kokosnuss oder wie heißt der nochmal mit dem Turnier?
Ritter aus Leidenschaft?
Der. Und da sieht man immer dasselbe. Zwei Heere rennen aufeinander zu, es gibt ein wildes Gemetzel, überall Blut und Chaos.
Und das ist halt filmisch super. Sieht dramatisch aus, die Kamera kann mittendurch fliegen. Aber mit der Realität hat das wenig zu tun.
Das Problem ist, dass sich diese Bilder festsetzen. Ich habe das selbst erlebt bei Veranstaltungen. Leute fragen, warum stehen die da nur rum? Wann geht's endlich los?
Weil sie erwarten, dass alle sofort losrennen. Aber echte mittelalterliche Schlachten waren komplett anders. Die waren von taktischem Vorgehen geprägt, nicht von blindem Draufstürmen.
Die Heerführer haben versucht, den Gegner in eine ungünstige
Position zu manövrieren. Das kennen wir ja auch aus dem Reenactment. Wenn du mit der Formation brichst, hast du verloren.
Und die defensive Haltung war enorm wichtig. Ein intakter Schildwall auf einer guten Position war extrem schwer zu durchbrechen. Mit reinen Frontalangriffen kam man da oft nicht weit. Meist brauchte es Ermüdung oder Flankenmanöver.
Hastings Zensen 66 ist da das Paradebeispiel. Die Angelsachsen auf dem Senlac Hill. Schilde dicht überlappend, Speere nach vorne. Die Linie hat fast den ganzen Tag gehalten. Mit einigen Rückzügen und Neuformierungen. Erst als Harold am Nachmittag fiel, brach alles zusammen.
Den ganzen Tag. Und die Normannen haben alles versucht. Bogenschützen, Infanterie, Kavallerie. Der Schildwall stand wie eine Mauer.
Was dann passiert ist, ist bezeichnend. Die Normannen zogen sich zurück. Der erste Rückzug war wohl echt. Ausgelöst durch das Gerücht, Wilhelm sei gefallen. Aber er hat das dann gezielt wiederholt als Taktik. Die Angelsachsen dachten, ha, die fliehen und sind hinterher.
Und genau das war der Fehler. Sobald sie den Schutz der Formation verlassen haben, wurden sie von der normannischen Kavallerie einzeln niedergemacht.
Das ist der Punkt. Sehr viele Opfer fielen oft gar nicht im eigentlichen Kampf, sondern bei der Verfolgung. Erst wenn eine Seite die Flucht ergriff, begann das große Töten.
Crécy 1364 zeigt das genauso. Die Engländer standen defensiv auf einem Hügel, Langbogenschützen an den Flanken. Die französischen Ritter sind in schweren Rüstungen durch Matsch und Pfeilhagel geritten.
Und wurden größtenteils durch Pfeile dezimiert, bevor sie überhaupt in Schlagreichweite kamen. Nur wenige erreichten die englischen Linien. Die Franzosen hatten massive Übermacht, mindestens 2:1. Hat ihnen nichts gebracht.
Weil Taktik wichtiger war als Masse. Das ist etwas, was Filme nie zeigen. Diese Geduld, dieses Warten auf den richtigen Moment.
Weil es nicht spannend aussieht. Zwei Heere, die sich anstarren, funktioniert nicht als Kinoszene.
Aber genau das war oft die Realität. Heerführer haben tagelang manövriert, versucht, die bessere Position zu bekommen. Manchmal kam es gar nicht zur Schlacht, weil keiner angreifen wollte.
Was ich spannend finde, wir sehen das im Reenactment auch. Wenn du mal in einer Schildmauer gestanden hast, weißt du, wie stabil das ist. Da will keiner der Erste sein, der da reinläuft.
Weil du weißt, was passiert. Die ersten Reihen werden aufgespießt. Also wartest du, versuchst Lücken zu finden, den Gegner zu ermüden.
Und die Waffen waren dafür ausgelegt. Lange Speere für Distanz, Schildbuckel zum Wegstoßen. Das war ein System. Keine Schlägerei.
Das führt uns zu einem interessanten Punkt. Die Gründe für Kriege waren auch nicht das, was Filme zeigen. Kein Bösewicht, der aus reiner Bösartigkeit angreift.
sondern handfeste Interessen, Erbfolgestreitigkeiten, Gebietsansprüche, Herrscher, die ihre Machtbasis sichern wollten.
Und die ihre Kämpfer mit Landbesitz belohnten. Das war ein Wirtschaftssystem. Krieg als Investment, könnte man sagen.
Das erklärt auch, warum man Gefangene machte, statt alle zu töten. Lösegeld war lukrativer.
Pragmatismus statt Fanatismus. Die mittelalterlichen Menschen waren nicht dümmer als wir. Sie hatten nur andere Mittel.
Und das macht die Epoche ja so faszinierend. Hinter den Klischees stecken echte Innovationen, echte Taktiken. Menschen, die mit dem arbeiteten, was sie hatten. Dieser Pragmatismus, den wir bei den Kriegsgründen sehen, findet sich auch direkt bei der Ausrüstung der Kämpfer wieder.
Das ist eine gute Überleitung, denn gerade bei den Rüstungen halten sich ja die wildesten Filmmythen.
Absolut. Und es gibt da einen bestimmten Mythos, der einfach nicht totzukriegen ist.
Ich glaube, ich weiß genau, welchen du meinst.
Es geht doch sicher um die angebliche Unbeweglichkeit der Ritter, oder?
Exakt. Der Mythos vom hilflosen Ritter in seiner Blechdose.
Lass uns diesen Mythos mal genauer ansehen. Der Ritter, der nicht aufstehen kann, wenn er vom Pferd fällt.
Oh, der Klassiker. Ritter als wandelnde Blechdosen, die mit Kränen aufs Pferd gehievt werden müssen.
Das Bild hält sich so hartnäckig. Und ich verstehe auch warum. Wenn du eine Rüstung im Museum siehst, sieht das massiv aus. Man denkt automatisch, das muss doch Tonnen wiegen.
Was wiegt so ein Vollharnisch tatsächlich?
Eine komplette Plattenrüstung des 15. Jahrhunderts, so 20 bis 25 Kilo für den Feldharnisch. Turnierrüstungen waren schwerer, bis 35 Kilo, aber die waren auch nicht für stundenlangen Kampf gedacht.
Das ist überraschend wenig, wenn man bedenkt,
wie das verteilt war. Das ist der Punkt. Die 20-25 Kilo lagen nicht auf den Schultern wie ein Rucksack. Die waren über den ganzen Körper verteilt. Helm, Brustpanzer, Armschienen, Beinschienen. Jedes Teil trägt seinen Anteil.
Im Vergleich, ein moderner Infanterist trägt oft 30 bis 50 Kilo und das hauptsächlich auf Rücken und Schultern.
Die Gewichtsverteilung bei einer guten Plattenrüstung ist sehr günstig. Liegt nah am Körperschwerpunkt und über den ganzen Körper verteilt. Anders als bei vielen modernen Lastsystemen, die stark auf Schultern und Rücken lasten.
Und trainierte Ritter waren genau das. Trainiert. Die haben ihr Leben lang mit dieser Ausrüstung geübt. Das war kein Wochenendhobby.
Der Aufbau war auch durchdacht. Über einem gepolsterten Wams, oft Arming-Doublet genannt, trug man je nach Epoche ein Kettenhemd. Oder später nur Kettengeflecht an Schwachstellen, dann
kamen die Plattenteile drüber, Schicht für Schicht. Und die Lücken der Rüstung, Gelenke zum Beispiel, wurden mit Kettengeflecht oder speziellen Elementen geschützt.
Kniekacheln, Armkacheln, Ellbogenkapseln. Die Plattner haben sich wirklich Gedanken gemacht. Das waren keine primitiven Handwerker, das waren Spezialisten.
Was mich immer fasziniert, die Entwicklung vom einfachen Kettenhemd zur vollen Platte war eine ständige Reaktion auf verbesserte Waffen. Wettrüsten im Mittelalter.
Und bei den Helmen siehst du das am deutlichsten. Vom Topfhelm mit den typischen Seeschlitzen, noch relativ simpel konstruiert, bis zum Visierhelm mit beweglichem Visier. Jahrhunderte der Optimierung.
Wie beweglich ist man in so einer Rüstung wirklich? Im Reenactment meine ich.
Besser als du denkst. Ich habe das selbst erlebt. Die ersten Male bist du steif wie ein Brett, aber das ist Kopfsache. Mit Übung kannst du laufen, dich bücken, sogar rollen.
Und der Blogpost erwähnt ja, dass trainierte Ritter ohne Hilfe aufs Pferd steigen konnten. Bei einem maßgeschneiderten Feldharnisch von 20 bis 25 Kilo war das machbar. Moderne Nachstellungen zeigen auch Purzelbäume und ähnliches, auch wenn manche dieser Stunts nicht direkt quellenbelegt sind.
Da gibt's historische Berichte und auch moderne Nachstellungen. Die Beweglichkeit war da. Der Mythos kommt wahrscheinlich von Turnierrüstungen, die wirklich schwerer und starrer waren.
Oder von Situationen, wo Ritter erschöpft am Boden lagen, nach stundenlangem Kampf in der Hitze, mit der ganzen Anstrengung.
Da kommst du auch ohne Rüstung nicht mehr hoch. Das Problem war die Erschöpfung. Nicht das Gewicht. Studien haben gezeigt, dass der Energieverbrauch in Rüstung deutlich höher ist, vor allem durch die Hitze und eingeschränkte Luftzirkulation durch Helm und Visier. Der alte Mythos vom hilflosen Ritter stammt übrigens aus dem 19. Jahrhundert.
Also nicht unbeweglich, aber anstrengender.
Exakt. Und das erklärt auch, warum Pausen so wichtig waren. Warum Schlachten sich über Stunden zogen mit Ruhephasen.
Wenn ich mir vorstelle, dass heutige Soldaten teilweise mehr Gewicht tragen als mittelalterliche Ritter und das oft schlechter verteilt.
Die Menschen im Mittelalter waren nicht dumm. Die hatten Jahrhunderte, um ihre Ausrüstung zu optimieren. Jede Generation hat verbessert, was die vorherige entwickelt hat.
Und am Ende haben Feuerwaffen das alles obsolet gemacht. Aber das ist ein anderes Thema.
Stimmt. Wobei das auch nicht von heute auf morgen passiert ist. Die Rüstungen wurden erst verstärkt, um Kugeln zu widerstehen. Wurden dadurch schwerer, weniger beweglich.
Ein Teufelskreis. Mehr Schutz bedeutete mehr Gewicht. Mehr Gewicht bedeutete weniger Mobilität. Weniger Mobilität bedeutete,
dass du ein leichteres Ziel wirst. Und irgendwann hat die Rechnung nicht mehr gestimmt.
Gut, wir haben über Rüstung gesprochen und wie beweglich die eigentlich waren. Aber was ist mit den Waffen? Da gibt's mindestens genauso viele Missverständnisse.
Oh ja. Und der größte Mythos ist wahrscheinlich, das Schwert war die Waffe des Mittelalters. Der Ritter mit seinem glänzenden Langschwert.
Das Bild kennt jeder. Aber historisch gesehen war das Schwert eine von vielen Optionen. Streitäxte, Kriegshämmer, Stangenwaffen wie Spieße und Hellebarden waren mindestens genauso verbreitet.
Im Reenactment sieht man das gut. Da greifen viele erst zum Schwert, weil es so ikonisch ist. Aber wenn du mal mit einer Hellebarde oder einem Spieß gearbeitet hast, merkst du, wie effektiv die sind.
Die Waffenvielfalt war enorm. Du hattest Stangenwaffen, dann Äxte, Hämmer.
Und das sieht man auch heute noch. Im Lab sind Speere aus dem gleichen Grund unglaublich beliebt. Die Reichweite ist einfach ein riesiger Vorteil.
Und das war historisch genauso. Ein Fußsoldat mit einem langen Spieß konnte einen Reiter vom Pferd holen, bevor der überhaupt in Schlagreichweite kam.
Was mich interessiert, wie schwer waren die Schwerter eigentlich? In Filmen sieht das immer aus, als würden die Leute zentnerschwere Prügel schwingen.
Das ist ein weiterer Mythos. Ein durchschnittliches Langschwert wog zwischen 1,2 und 1,6 Kilo. Das ist ungefähr so viel wie eine Flasche Wasser.
Das erklärt einiges. Wenn ich an manche Filmszenen denke, wo Schwerter Funken sprühen und der Held kaum die Klinge heben kann.
Völliger Quatsch. Die Schwerter waren ausbalancierte Präzisionswaffen. Durch die Hebelwirkung des langen Griffs ließen sie sich erstaunlich leicht führen. Du konntest schnelle, präzise Bewegungen machen.
Und das musste auch so sein. In einem echten Kampf entscheiden Sekunden.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Der Schwerpunkt lag typischerweise ein paar Zentimeter vor der Parierstange. Weit genug für ordentlich Wucht, aber nah genug für gute Führigkeit. Die Klinge war nicht kopflastig. Du konntest parieren, stoßen, schneiden, alles in fließenden Bewegungen.
Im HEMA, also Historical European Martial Arts, sieht man das gut. Die Techniken aus den historischen Fechtbüchern funktionieren nur, wenn die Waffe leicht und wendig ist.
Aber hier kommt der Haken. Und das ist etwas, was die wenigsten wissen. Schwerter waren nicht dazu gedacht, durch Rüstungen zu schneiden.
Oh, das ist ein wichtiger Punkt.
Gegen einen gepanzerten Gegner war ein Schwerthieb fast nutzlos. Die Klinge gleitet ab, der Kettenhemd oder Platte hält stand. Also brauchte man andere Strategien.
Deswegen gab es Wuchtwaffen, Streitkolben, Kriegshämmer. Die mussten nicht schneiden, die haben die Energie durch die Rüstung übertragen.
Richtig. Ein Hammerschlag auf einen Helm kann tödlich sein, selbst wenn der Helm hält. Die Erschütterung, die Gehirnerschütterung,
Und dann gab es noch die Panzerstecher. Die waren speziell für gepanzerte Gegner.
Richtig. Die hatten eine sehr schmale, steife Klinge. Keine Schneide im eigentlichen Sinn, sondern fast wie ein Metallstab mit Spitze. Damit konntest du in die Lücken der Rüstung stechen. Achselhöhle, Visier, Kniekehle.
Das klingt brutal, aber es war pragmatisch. Du suchst die Schwachstelle und triffst präzise.
Die Fechtbücher der Zeit zeigen das auch. Da gibt's Techniken, wo du den Gegner zu Boden bringst und dann mit dem Dolch in die Rüstungslücken gehst. Nicht elegant, aber effektiv.
Apropos Distanz. Was ist mit Fernwaffen? Bogen und Armbrust werden in Filmen oft unterschätzt.
Oh, die waren entscheidend. Sowohl in offenen Schlachten als auch bei Belagerungen. Ein guter Langbogenschütze konnte auf 200 Meter gefährlich werden.
Die Armbrust hatte den Vorteil, dass die Ausbildung viel kürzer war. Ein Langbogenschütze braucht Jahre Training, oft ab Kindheit, wegen des extremen Muskelaufbaus in Rücken und Schultern. Für die Armbrust reichen Wochen bis wenige Monate, weil Spannhilfen wie Steigbügel die Arbeit übernehmen.
Das hat das Schlachtfeld demokratisiert, könnte man sagen. Plötzlich konnten auch weniger trainierte Kämpfer auf Distanz
gefährlich werden. Das war es auch, was Armbrustschützen so verhasst bei den Rittern machte. Die sahen sich als Elite und dann kommt ein Bauer und durchbohrt deine teure Rüstung.
Die Waffe war so gefürchtet, dass das Zweite Laterankonzil 1139 versucht hat, ihren Einsatz in Kriegen zwischen Christen zu verbieten. Hat in der Praxis kaum jemanden aufgehalten, aber zeigt, wie gefürchtet die Armbrust war.
Verrückt. Aber kommen wir zurück zur Eingangsfrage. Warum dominiert das Schwert in der Popkultur so stark?
Ich denke, es ist das Symbol. Das Schwert steht für Ritterlichkeit, Ehre, den edlen Krieger. Eine Streitaxt oder ein Hammer wirkt grobschlächtiger.
Und Schwerter sind visuell einfach attraktiver. Die glänzende Klinge, die eleganten Bewegungen. Ein Typ, der mit einem Kriegshammer rumhaut, sieht im Film weniger heroisch aus.
Dabei waren Hämmer unglaublich effektiv. Aber das Narrativ braucht den edlen Ritter mit dem edlen Schwert.
Und deswegen machen wir solche Episoden. Um zu zeigen, dass die Realität mindestens genauso faszinierend ist wie der Mythos. Oft sogar faszinierender. Das bringt uns zurück zu dem Punkt, den wir vorhin kurz angeschnitten haben. Die Feuerwaffen. Lass uns das nochmal genauer betrachten. Denn die haben das Schlachtfeld komplett verändert.
Vorderladerkanonen und frühe Musketen. Zunächst waren die noch, unzuverlässig. Umständlich zu laden, ungenau.
Aber mit der Zeit wurden sie immer effektiver. Und das hat einen Dominoeffekt ausgelöst, der die gesamte Kriegsführung revolutioniert hat.
Wie haben die Rüstungsmacher darauf reagiert?
Anfangs versuchte man, wie bereits erwähnt, die Platten einfach dicker zu machen. Das führte aber schnell in eine Sackgasse, denn das bedeutete
mehr Gewicht, weniger Beweglichkeit. Genau das Gegenteil von dem, woran Plattner jahrhundertelang gearbeitet hatten.
Und hier liegt die Ironie. All diese Entwicklung hin zu leichteren, beweglicheren Rüstungen und dann zwingen Feuerwaffen sie in die andere Richtung.
Das ist fast tragisch. Die Perfektion der Rüstung wurde zu ihrem Ende.
Die gepanzerte Reiterei, die so lange die Schlachtfelder dominiert hatte, verlor ihren entscheidenden Vorteil. Wenn ein einfacher Soldat mit einer Muskete dich vom Pferd schießen kann,
dann macht der ganze Aufwand keinen Sinn mehr. Die Kosten, das jahrelange Training, die teure Ausrüstung eines Ritters gegen Schützen, die in Wochen einsatzbereit sind.
Und diese Übergangsphase war lang. Sie zog sich im Grunde durch das gesamte 15. und 16. Jahrhundert, bis Feuerwaffen schließlich dominant wurden.
Im 16. Jahrhundert hattest du auf manchen Schlachtfeldern noch gepanzerte Reiter neben Musketieren. Alte und neue Kriegsführung nebeneinander.
Rüstungen verschwanden nicht über Nacht. Aber die Richtung war klar. Die Zukunft gehörte dem Schwarzpulver.
Und interessanterweise haben sich Teile der Rüstung bis heute gehalten. Der Kürassier Brustpanzer, später Schutzwesten, Helme bei der Polizei.
Wenn wir das alles zusammenfassen, also was mich an dieser Episode
am meisten beeindruckt?
Ja, Es ist diese Erkenntnis, dass die Menschen des Mittelalters alles andere als rückständig waren. Sie haben mit den Mitteln ihrer Zeit unglaublich innovative Lösungen entwickelt.
Taktisches Denken, technische Meisterleistung, ständige Anpassung. Das Bild vom finsteren Mittelalter ist einfach falsch.
Vom Schildwall über die Plattenrüstung bis zur Integration von Feuerwaffen. Jede Generation hat auf die Herausforderungen ihrer Zeit reagiert. Pragmatisch und clever.
Und das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis. Hinter den Hollywood-Klischees steckt eine faszinierende Geschichte von menschlichem Einfallsreichtum.
Wer mehr darüber erfahren möchte, findet auf dem Battle Merchant Blog viele weitere Artikel zu historischen Themen. Da kann man wirklich tief eintauchen.
Und natürlich das Sortiment entdecken, wenn man selbst aktiv werden will. Ob Reenactment, LARP oder einfach Begeisterung für Geschichte.
Das war's für heute von uns. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.